Wir setzen in der Predigtreihe im Josua-Buch fort und befinden uns heute im Kapitel 13. Und ich muss gestehen, ich bin nur bis zu den ersten 6 Versen gekommen und daran hängen geblieben. Der Grund dafür, den verrate ich euch jetzt. Nämlich dieses Kapitel wird eingeleitet mit folgenden Versen. Josua 13, Vers 1. Als nun Josua alt und hoch betagt war, da sprach der Herr zu ihm: Du bist alt geworden und bist hochbetagt und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Wir haben eigentlich bei Josua bis jetzt so erlebt, als einen alten, hochbetagten Mann. Doch nicht, oder? Bis jetzt haben wir immer, wenn wir Josua vor Augen gestellt bekommen haben, einen Josua gesehen, der kernig ist, kräftig, mutig, frisch, ja, so ein, ich sag mal, vielleicht so mit 40er könnte man so denken jetzt so, ne? Ah ja, ist klar, dass ich das sage. Jemand, der zwar Erfahrung hat, aber noch wirklich kraftvoll und mutig ist. Und jetzt plötzlich werden wir dann erinnert, nein. Josua ist nach diesen ganzen Kämpfen, nach dieser ganzen Einnahme von den, ich sag mal, strategisch wichtigen Orten, Städten und Gebieten, ein Mann im hohen Alter, womöglich um die 90. Und dann ist es schon interessant, wenn man darüber nachdenkt, so einen 90-Jährigen, der vor den ganzen Kriegsleuten herzieht, mutig von einer Schlacht in die nächste, da wird uns eins deutlich. Hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der in der Kraft Gottes seinen Weg geht. Das, was wir euch, liebe Schüler, für dieses Jahr gewünscht haben, geht in der Kraft und in der Gnade Gottes in dieses neue Schuljahr. Hier haben wir jemanden, von dem wir lernen können, was es heißt, in der Kraft Gottes den Auftrag auszuführen, der für ihn bestimmt worden war, so auch für uns heute bestimmt worden ist. Und das hat mich dazu veranlagt, mal etwas über die Geschichte Josuas nachzudenken. Wie war denn das Leben Josuas? Lass uns mal einen kurzen Rückblick machen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Gegenwart und Zukunft von Josua. Ja, wir befinden uns ja an der Stelle, wo dieser Widerstand gebrochen war von den Feinden. Und jetzt sagt Gott zu ihm: Josua, jetzt kannst du einen Gang runterschalten. Eine Aufgabe hast du noch. Jetzt nicht mehr weiter zu kämpfen und Städte einzunehmen, obwohl, wie es hier weitergeschrieben ist, und noch sehr viel Land ist übrig, das in Besitz genommen werden muss. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Josua, wo du das Land verteilen sollst. Jetzt mal die Geschichte von Josua. Josua war dabei, als Gott Israel mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Kein gewöhnliches Geschehen, denn der Pharao war alles andere als einverstanden, dass dieses Volk, von dem er profitierte, weil sie Sklavenarbeit, weil sie Fronarbeit eigentlich verrichteten, obwohl sie keine Besiegten waren. Sie haben nämlich die ganzen Steine und Baumaterialien für die Ägypter hergestellt, haben das über sich ergehen lassen. Und jetzt kommt Mose im Auftrag Gottes und sagt: Lass mein Volk ziehen. Und Pharao will nicht. Josua erlebt es mit, wie Gott sich durch das Volk Israel eben behauptet. Oder besser gesagt, wie Gott sich ohne dem Volk Israel behauptet. Denn das Volk Israel schaut einfach nur zu. Aber in dem Volk Israel behauptet sich Gott und führt sie aus dieser Sklaverei heraus, wo es zu einem Zeitpunkt, nämlich wo Mose aufkreuzte und zum Pharao ging, so aussah, als wenn es nur noch schlimmer wird. Und Gott führt diese Wendung herbei, führt sie aus dieser Sklaverei heraus und da sind sie endlich frei. Aber diese Freude dauert nicht lange. Dann stehen sie vor dem Schilfmeer. Und damit nicht genug, sie hören plötzlich die Geräusche von Pferden, von Wagen. Und Pharao hat seine besten Männer zusammengetrommelt, um die Israeliten zu verfolgen. Vorne das Meer, hinten die Feinde. Sie sind verzagt. Was darf Josua jetzt erleben? Josua darf erleben, wie Gott dieses Schilfmeer teilt und sie trockenen Fußes, also nicht irgendwie durch den Schlamm kriechen, sondern trockenen Fußes durch das Schilfmeer hindurchgehen. Und damit nicht genug. dann darf Jesua erleben und zusehen mit seinen eigenen Augen, wie Gott dieses Schilfmeer in dem Moment wieder schließen sich lässt, als die Feinde sich mitten in diesem Meer befinden. Wie Gott einen wunderbaren Sieg tut, ohne dass ein einziger der Israeliten nur einen Finger krumm gemacht hätte im Kampf. Das hat Jesua erlebt. Jesua war dabei, wo Jahwe dem Volk Israel mitten in der Wüste was gegeben hat? Brot vom Himmel, Manna, Fleisch, frisches Wasser. Er hat sie versorgt. Das hat Jesua erlebt. Er war dabei, wo Mose mit Gott sprach, wie man mit einem Freund redet. Das muss ganz beeindruckend für Jesua gewesen sein. Er war nämlich der Diener Moses und er wich nicht von der Seite Moses. Und er durfte miterleben, wie Mose mit Gott kommuniziert hat, in dieser engen, vertrauten Gemeinschaft. Und was können wir noch aus dem Leben von Jesua lesen und erfahren? Das möchte ich kurz vorlesen. Das ist ein Vers aus 2. Mose 33, 11. Und das ist ein ganz wichtiger Grundstein für sein, ich sag mal, Lebensprofil, könnte man sagen. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Dann kehrte er ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Es geht hier um das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Wo war Josuas Lieblingsplatz? Dort, wo Gottes Herrlichkeit ist. Josua liebte es, ganz nah bei Gott zu sein. Und wenn wir das uns einfach nur mal vor Augen führen, dann wundert es uns nicht mehr so sehr, dass wir von Josua durchgängig lesen, dass er dem Herrn treu blieb. Er suchte die Nähe Gottes. Es war ihm der größte Schatz, bei dem Herrn zu sein. Jesua war aber auch der Heerführer Israels. Und was das bedeutet ist, jedes Mal, wenn es im Kampf ging, war eine große Anspannung da. Warum war diese Anspannung da? Jesua selber vertraute dem Herrn. Er stand in diesem Glauben, dass der Herr Sieg schenken wird. Das lesen wir immer wieder. Jesua war nicht so ein Wackelkandidat, aber alle Leute hinter ihm. Und das wusste Jesua. Das waren Leute, die immer dann Hurra geschrieben haben, wenn alles gut ging. Und sobald ein Problem kam, dann waren es diejenigen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, wo es sehr viel Kraft und Weisheit erforderte, um sie zu motivieren. Und er stand ganz vorne. Und er musste zusammen mit Mose diese Mannschaft ermutigen, so manchen Kriegszug, so manchen Kampf zu führen, der rein menschlich gesehen recht aussichtslos war. Denken wir an den Kampf mit Amalek. Ein starker Feind. Aber im Vertrauen auf Gott sehen wir, dass Gott ihn in diesen Kämpfen nie im Stich gelassen hat. Josua hat Gott hier kennengelernt, dass er derjenige ist, in dem die Kraft ist, in dem die Zuflucht ist und in dem auch der Sieg ist. Ein nächster wichtiger Punkt in seinem Leben war zusammen mit Kaleb. Es waren die einzigen Kundschafter, die nach der Erkundung Kanaans Gott vertrauten, dass er ihnen zum Sieg verhelfen wird. Das müssen wir uns jetzt auch mal vorstellen. Das ganze Volk Israel kommt dort jetzt an die Grenze Kanaans. Mose sendet 12 Kundschafter, von jedem Stamm einen, aus, dieses Land zu erkunden. Sie kommen alle zurück. Und was ist ihr Ergebnis? Was ist ihr Fazit? Weil es steht zur Frage, wenn jemand Kundschafter und Kundschafter ausgesendet werden, dann sollen sie schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Landes, auf welche Art und Weise können wir dieses Land einnehmen. 10 der 12 Kundschafter haben nicht nach oben geschaut auf die Zusagen Gottes. 10 Kundschafter haben nicht Gott vertraut. 10 Kundschafter haben nach unten geschaut und haben gesehen, diese Riesen, die dort wohnen, haben diese dicken Mauern gesehen von Jericho, haben die Kampfrosse und die Kriegsmaschinerie gesehen und haben gesagt, keine Chance, wir müssen vernünftig bleiben. Das ist Selbstmord, wenn wir da rein marschieren. Wir als Israeliten mit bei weitem nicht so einer Ausrüstung und Erfahrung wie die Kanaaniter. Und vor allen Dingen, wir sind ja winzlige gegenüber denen. Hat das Josua und Kaleb nicht gesehen? Waren sie blauäugig? Moment, Josua war der Heerführer. Das war nicht jemand, der einfach nur wie damals Josef beim Vater immer zu Hause war. Nein, das war jemand, der vorne die meiste Erfahrung im Kampf hatte. Er hat schon gesehen, dass die Feinde dort rein menschlich gesehen unüberwindbar sind. Aber er hat noch etwas viel Größeres gesehen, nämlich er hat gesehen, die Zusagen, die Gott Abraham gegeben hat, die er Mose gegeben hat. Und er hat Gott vertraut. Er hat geglaubt, Gott wird das, was er gesagt hat, auch so, wie er es gesagt hat, zur Vollendung führen. Und mit ihm Kaleb. Und stellt euch jetzt vor, das ganze Volk lässt sich von diesen zwei treuen Kundschaftern nicht ins Gewissen reden, sondern sie vertrauen diesen 10, die nach unten schauen, die menschlich urteilen und nicht göttlich. Und Gott muss sie als Folge dieses Unglaubens 40 Jahre lang in die Wüste führen. Überlegt mal, Josua und Kaleb, die gläubig waren, was sie ertragen haben. Sie waren bereit, sie hätten sagen können, das ist unfair. Wieso, wir haben doch geglaubt. Wieso müssen wir jetzt mit denen 40 Jahre in der Wüste jetzt dort lesen? Keinen Ton davon. Kein Buchstaben, ja. Sind bereit, diese Zuchtmaßnahme Gottes mitzutragen. 40 Jahre lang in der Wüste schleift Gott sie zu reifen Nachfolgern und Anführern. Und dann erlebt eben Josua auch, wie das Volk immer wieder gegen Gott rebelliert. Immer wieder gegen Gott murrt. Und dann kommt der Zeitpunkt, das lesen wir jetzt, 4. Mose 27, dass Gott, das brauchen wir jetzt nicht lesen, das ist ein längerer Abschnitt, der auch der Zeit hat, aber ihr könnt es gerne nachlesen zu Hause. 4. Mose 27, wo Gott sagt zu Mose so, jetzt nimm Josua und mache ihn zu deinem Nachfolger. Er soll an deiner Stelle das Volk Israel in dieses Land hineinführen. Und dort wird auch gesagt, dass der Geist Gottes in ihm war, in Josua. Sehen wir nochmal den Zusammenhang. Er war nahe bei Gott. Er blieb nahe bei Gott. Und er war erfüllt mit Gottes Geist. Und dieser Geist Gottes machte ihn fähig, zusammen mit diesem ungehorsamen, ungläubigen Volk auszuharren im Glauben, diese ganzen Rückschläge mitzuerleben, mitzutragen, nicht entmutigt zu werden, sondern voranzugehen. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo Gott Josua einsetzt als Anführer. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt an Josuas Stelle wäre und ich sollte jetzt dieses Volk anführen. Er hat es die ganze Zeit erlebt, wie schwer das ist mit diesem Volk. Und jetzt kommt das Finale. Jetzt kommt der Einzug ins gelobte Land. Jetzt kommen aber auch die ganzen Kämpfe, die ganzen Kriege, die geführt werden. Jetzt kommt das, worauf sie so lange gewartet haben. Und wenn jetzt Gott sagen würde, so und jetzt wird alles gut, dann würde ich sagen, okay, dann bin ich bereit. Aber jetzt lesen wir mal, was Josua, bevor er noch vor das Volk tritt als Anführer, zu hören bekommt. Was Gott Mose sagt, Josua ist mit dabei, er soll es mitbekommen. Es war in 5. Mose 31, ab 16. 5. Mose 31, Vers 16. Der Herr sprach zu Mose, wie gesagt, Josua ist mit dabei, das lesen wir in den Versen davor. Siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen und dieses Volk wird sich aufmachen und fremden Göttern des Landes, in das es kommt, in seiner Mitte nachhuren. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Da wird mein Zorn an jenem Tag gegen es entbrennen und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Und es wird zum Fraß werden und viele Übel und Nöte werden es treffen. Und es wird an jenem Tag sagen, haben diese Übel mich nicht deshalb getroffen, weil mein Gott nicht mehr in meiner Mitte ist? Ich aber, ich werde an jenem Tag mein Angesicht völlig verbergen. All des Bösen, das es getan, weil es sich anderen Göttern zugewandt hat. Und nun schreibt euch dieses Lied auf und lehrt es die Söhne Israel, legt es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen gegen die Söhne Israel wird. Und dann diktiert eben Gott Mose dieses Lied. Und wenn ihr das Lied mal durchlest, es ist erschütternd. Mit diesen Vorzeichen geht Josua in die Aufgabe, das Volk in das gelobte Land zu führen. Gott sagt zu Josua: Du wirst es hineinführen, aber sie werden mich verachten, sie werden mich verlassen, sie werden anderen Göttern nachlaufen. Als Folge dessen werde ich sie wieder vertreiben. Ich werde sie dafür züchtigen müssen. Nicht sehr ermutigend, oder? Ich habe mich gefragt, würde ich dann so mit voller Kraft und Elan und Freude dann in diese Aufgabe gehen? Ich würde mir doch sagen, ja, was bringt's denn? Er hat so viel Kraft anstrengen, um das ganze Land einzunehmen, und nachher ist das gleiche, dasselbe Lied, dass sie dann eben doch wieder den Herrn verlassen und dann wieder zerstreut werden, weggeführt werden. Woher nahm Josua die Kraft und Freude, das Land unter diesen Vorzeichen einzunehmen, und nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo er es verteilen soll? War das einfach motorischer Gehorsam nach dem Motto, okay, arbeiten wir ab? Nein. Josua kannte seinen Gott sehr gut. Und jetzt lesen wir uns eine Stelle, an die sich Josua mit Sicherheit erinnert hat. 5. Mose 30, 1 bis 6. In den Kapiteln davor wird dem Volk vorgelegt Segen und Fluch. Es wird ihnen vorgestellt, wie Gott mit ihnen umgehen wird, wenn sie seinen Geboten gehorchen, aber auch, was mit ihnen geschehen wird, wenn sie ungehorsam sind. Und jetzt ab Kapitel 30. Und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr dein Gott dich verstoßen hat, und du umkehren zum Herr, und du umkehren zum Herr deinen Gott und deiner Stimme gehorchst, nach allem, was ich dir heute befehle, und du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln, und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter in Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreich werden lassen, zahlreicher werden lassen als deine Väter. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Diese Aussicht, die hat Josua gehabt. Er hat seinen Gott gekannt. Dieser mein Gott, ja, er wird Fünfe nicht gerade sein lassen. Er wird nicht diesen Götzendienst, in den das Volk, dieses ungläubige Volk, wieder verfallen wird, da einfach die Augen zudrücken und sagen, was soll's, bringt eh nichts. Er wird sie wieder züchtigen. Aber er wird sie nie ganz aufgeben. Er wird sie nie ganz verlassen. Wir lesen immer wieder von dem Überrest, den er sich Gott gelassen hat. Und wenn wir lesen, auch wir haben gerade dieses 5. Mose 31, das Herz krampft sich zusammen und überlegt, habt ihr vorhin einen kurzen Einblick gegeben, das, was Josua erlebt hat, haben ja das ganze Volk ja auch erlebt. Sie haben die Wunder Gottes erlebt, zigmal. Und trotzdem haben sich von Gott immer wieder abgewandt. Und jetzt haben wir ja gelesen, wie wunderbar Gott ihnen den ganzen Sieg geschenkt hat über die Kanaaniter. Denkt an Jericho. Denkt an die ganzen anderen Städte, die wir jetzt dann so durchgenommen haben. Es war nicht ihre Kraft. Es war immer wieder deutlich, Gott hat wunderbar gewirkt. Und trotzdem werden sie diesen Göttern, die ja so jämmerlich verloren dort haben, denen werden sie nachlaufen. Und Josua hat die Hoffnung und hat den festen Glauben. Aber es wird wieder der Zeitpunkt kommen, wo Gott sie so umfassend heilen wird, dass sie nicht mehr abweichen werden. Das ist nämlich das, was Gott hier andeutet. Ich werde ihre Herzen beschneiden. Ich werde Gebote in ihre Herzen schreiben, dass sie mich nicht mehr verlassen. Es kommt der Zeitpunkt, wo Jesua anfängt zu losen. Und vielleicht ist euch mal aufgefallen, wieso eigentlich losen? Wieso wird das Land verlost? Was verlost man eigentlich? Also mein Gehalt am Ende des Monats, das wird nicht verlost, sondern das wird mir ausgezahlt. Ne, das ist mein Einkommen, das ist mein Verdienst. Die Länder, die ab jetzt hier Jesua 13 erwähnt werden, ich werde sie nicht alle nennen, heute ist auch schon ein bisschen spät, aber ihr könnt es gerne lesen, die ganzen Gebiete, die hier ganz genau aufgezeichnet sind, mit Grenze, Stadt, alles ganz genau aufgeführt ist, sie werden verlost. Mit dem ganz einfachen Grund, es ist nicht ihr Verdienst. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie jetzt diese Gebiete bekommen. Es ist einfach ein Geschenk von Gott. Und warum? Weil Gott eben zugesagt hat, dass es ihnen geben wird. Weil Gott gesagt hat, ich würde sie am liebsten zwar vertilgen, aber man könnte es falsch verstehen. Die Feinde könnten es falsch verstehen und sie könnten sagen, unsere Hand hat sie besiegt. Und weil Gott niemals zulässt, dass jemand seine Ehre raubt, deswegen hält er seine Zusagen. Und er schenkt es ihnen einfach, unverdient, dieses Land. Deshalb wird es auch gesagt, es wird verlost. Über die weitere Verteilung des Landes werden wir heute, will ich jetzt heute nicht weiter eingehen. Nur einen Hinweis. Vielleicht scheint das ein bisschen lästig zu sein, die ganzen vielen Namen und Grenzen, das geht ja über Kapitel hier jetzt, ne? Sich das zu Gemüte zu führen. Aber was sagt uns diese detaillierte Aufzeichnung? Diese detaillierte Aufzeichnung sagt, dass Gott kein einziges Detail vergessen hat. Wenn man das Ganze sich so aufmalt, stellt man fest, Gott hat kein Eckchen in dem Land Kanaan vergessen. Und es wurde auch kein Eckchen irgendwie liegen gelassen. Es war alles von Gott, genau alles verplant. Ganz genau, wie er es zugesagt hatte. So hat er es auch ausgeführt. Und er sagt ja zu Jesua hier, wenn wir nochmal zurückgehen zu Jesua 13. Ich lese mal den Vers 6. Alle Bewohner des Gebirges vom Libanon an bis Misrephot, Mayim, alle Sidonia, die davor den Versen aufgezählt werden. Ich selbst werde sie vor den Söhnen Israel vertreiben. Nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Gott sagt zu Jesua, es ist noch nicht fertig. Ja, da sind noch ganze Philister und andere Gebiete, die noch eingenommen werden müssen. Aber er sagt hier nicht, das schafft ihr schon. Sondern er sagt, ich selbst werde sie vertreiben. Was können wir hier lernen? Gott fängt nicht eine Sache an und sagt, naja, das bisschen, das schafft ihr schon selber. Ich denke, jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, der hat das schon erfahren. Wenn Gott nicht das Werk, das er in uns angefangen hat, auch selbst ganz bis zum Schluss zur Vollendung bringt, dann schaffen wir es nicht. Und Israel hätte es nicht geschafft. Sie wären an dem Punkt hängen geblieben, wo Gott es ihnen überlassen hat. Deswegen heißt es hier, ich werde sie vertreiben. Ich bringe die Sache, die ich verheißen habe, auch zu Ende. Unabhängig davon, in welchem Zustand sich das Volk jetzt befindet. Oder unabhängig davon, was sie noch tun werden. Weil in dem Moment schien es ja so, dass alles gut war, ne? Zwischen dem Volk und Gott. Was aber nur nach außen hin so war. Jetzt fällt noch eine weitere Sache auf im Kapitel 13. Zweimal wird etwas erwähnt, was uns zum Nachdenken anregen soll. Das erste Mal in Vers 14. Es geht ja hier im Kapitel 13 um das Erbteil der zweieinhalb Stämme. Und jetzt wird erwähnt, nur dem Stamm Levi gab er kein Erbteil. Das Feueropfer des Herrn, des Gottes Israel, sind sein Erbteil, wie er ihm gesagt hatte. Und Vers 33 wird das nochmal aufgegriffen. Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil. Der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hatte. Alle bekommen jetzt ihr Erbteil ausgelost, der Stamm Levi nicht. Und schaut mal die Formulierung hier an. Ihr Erbteil ist der Gott Israels. So, eine Frage an euch. Wer hat das beste Erbteil bekommen? Hey, wir könnten jetzt ja mal die ganzen Lose mal auswerten. Ne? Wer hat sozusagen das beste Fleckchen bekommen? Wer hat das beste Los erwischt? Ich behaupte, es ist der Stamm Levi. Jetzt kommt die Frage auf, wo haben die denn gewohnt? Ne? Wenn ihnen kein Land zugewiesen wurde, haben die irgendwo auf der Straße gelebt oder nur... Wir kommen dort noch hin, wenn wir ein bisschen weiter blättern, kommen wir zu der Stelle, wo das eben auch umgesetzt wird, was Gott schon früher Mose anbefohlen hat, nämlich, dass jeder Stamm eine gewisse Anzahl von Städten den Leviten zur Verfügung stellen sollte, worin sie leben konnten. Also sie hatten schon ein Dach über dem Kopf, das war schon für sie auch wirklich gesorgt. Aber der Betonung liegt hier auf das Erbteil. Das Erbteil, das war nicht von dieser Erde. Das war nicht zu finden im Land Kanaan. Das Erbteil der Leviten war zu finden in Gott. Und das soll uns auf etwas lenken, was Gott schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Er wollte nämlich seinem Volk nicht einfach ein Stückchen schönes Land vererben. Stellt euch mal vor, das wäre das Ziel Gottes gewesen. Das Volk Israel ins gelobte Land zu bringen, alle Feinde zu vertreiben. So, jetzt sind sie angekommen. Im Land, wo Milch und Honig fließt, jetzt können sie sich zurücklehnen. Jetzt kann es ihnen gut gehen. Jetzt bricht das tausendjährige Reich an. So, jetzt ist alles gut. Wenn das die Endstation gewesen wäre, glaubten wir, wir würden hier heute nicht sitzen. Gott hat ein viel herrlicheres Erbe für sein Volk vorbereitet. Wann und wie ist das in Erfüllung gegangen? 1. Petrus 2, 9 bis 10, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber, so, wen spricht er hier an? Das waren die Judenchristen in der Zerstreuung, in der Verfolgung. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und sofort die nächste Stelle, Epheser 1, Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit und das Evangelium eures Heils gehört habt, und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes. Hier heißt es, hier ist es die Erklärung für, was es heißt, am Herzen beschnitten zu sein. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Sehen wir diese Linie, die Gott schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Diese Einnahme Kanaans war eine Vorschattung auf das, was Gott noch in einem viel herrlicheren Maße vorgesehen hatte. Die Menschen und die ganze Welt sollte erkennen, Es wird nicht besser, wenn man dem Menschen sagt, wie er es richtig machen muss. Immer wieder versagt er durch die Sünde, durch sein Unvermögen. Es ist ein bisschen so, ich habe mir das vorgestellt, jetzt diese Aufgabe von Jesua, als wenn man sagen würde, so, da ist ein Chef, der baut eine neue Firma, ein Top-Gebäude, investiert alles rein, die besten Maschinen. Er hat alle Kunden schon, die Voraussetzungen sind optimal, besser geht nicht. Und dann stellt er die unfähigsten Leute ein, die er finden kann. Und sagen, hä, nee, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Das ist Dummheit. Aber so hat Gott das gemacht. Er hat sich ein Volk erwählt, das nicht in der Lage war, seine Gebote zu halten, das nicht in der Lage war, ihm die Treue zu halten. Aber er hat diese unfähigen Menschen, wozu auch wir gehören, in Christus zum Ziel gebracht. Er hat eine Erkenntnis durch Christus gegeben, wie wir das bessere Erbteil erlangen können. Ein Erbe, das niemals in Gefahr steht. Wir sehen in dieser ganzen Linie, ich habe das ja jetzt ziemlich stark zusammengestaucht. Ich möchte euch einfach damit einfach auch entlassen, dass ihr weiter darüber nachdenkt. Wir sehen hier das, was 2. Timotheus 2,13 aussagt. Gottes Treue triumphiert über unsere Untreue. Gottes Treue triumphiert über unsere Fehler. Gottes Treue triumphiert über unsere Unfähigkeit. Und mit uns meine ich uns Menschen, die er geschaffen hat. Gott hat das Volk Israel nicht das Land gegeben, weil sie besser waren, sondern weil er es verheißen hat und er sich selbst treu ist. Er hat Jesua durchgetragen, nicht weil Jesua ein besserer Mensch war, sondern weil Jesua sich hat füllen lassen von Gott und weil Jesua begnadigt war von Gott. Und mit seinem Geist erfüllt war. Gott hat seine Treue auch dann aufrechterhalten, wo das Volk, nachdem sie schon dieses gelobte Land eingenommen haben, wieder von Gott abgewichen sind und in die Zerstreuung nach Babel geführt wurden. Gott hat sie dort nicht vergessen. Und er hat gesagt, ich werde sie wieder herbeiholen von allen Ecken der Erde. Und das sehen wir in der Gemeinde. Gott holt aus allen Winkeln und Ecken die Menschen hervor und teilt ihnen das Erbe aus in Christus. Und wir dürfen jetzt schon Himmelsbürger sein, weil dieses Erbe uns niemand nehmen kann. In Christus. Und lasst uns dem Herrn für seine Treue danken. Wir können in dieser Geschichte des Volkes Israel und der Erfüllung des Erbes nämlich sehen, dass Gottes Treue unbeschreiblich groß ist. Und das ist auch das, was uns hält. Gott wird nie von seinen Zusagen abweichen. Nie. Es kann passieren, was will. Aber Gott wird das, was er zugesagt hat, davon wird er nie abweichen. Und deshalb haben wir diesen festen Grund. Deshalb haben wir diesen festen Boden unter den Füßen. Wenn wir Gott vertrauen, dann werden wir nie enttäuscht. Wenn wir diese Treue Gottes hochhalten und ihm dafür danken, werden wir nie enttäuscht. Wir werden nur von einem Staunen ins andere gehen. Wir werden es nie ganz begreifen. Warum ist Gott so treu? Warum gibt er uns nie auf? Ich kann es nicht verstehen. Vielleicht geht es euch anders, aber ich kann es nicht begreifen. Aber es ist so. Es bleibt uns nur übrig, dafür wirklich Gott zu danken.